Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da sind wir wieder mit einer neuen Episode und heute mit unserer Jubiläumsepisode, die 100. Folge unseres Podcasts. Fast zwei Jahre sind wir jetzt schon online. Freut uns sehr und wir haben heute auch wieder einen Gast bei uns im Podcast, aber zuerst begrüße ich dich mal, Jens. Hallo, du bist nämlich auch wieder dabei bei unserer 100. Folge.
Wie immer, kein einziges Mal gefehlt. Und ja, moin moin, grüß Gott in die Runde. Damit sprechen wir alle in dieser Republik an, vielleicht auch in Österreich, vielleicht auch in der Schweiz. Ja, heute ein spannendes Thema.
Super spannendes Thema und einen wahnsinnig interessanten Gast. Ja, worum geht's heute? Heute geht's mal so ein bisschen um Politik. Wie sieht's aus in unserem Land? Und da haben wir uns wirklich einen super interessanten Gast eingeladen. Vielen Dank, dass es geklappt hat. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Guten Tag. Hallo, Herr Bosbach.
Danke für die Einladung. Danke für das Interesse.
Ja, super. Vielen Dank, dass Sie bei uns sind. Für die wenigen Zuhörer von uns, die Sie nicht kennen, mal nur zwei, drei Worte zu Herrn Bosbach. 1972 Eintritt in die CDU und in die Junge Union. Und dann so zwei, drei Punkte nur aus der politischen Vita. 2000 bis 2009 stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. 2003 bis 2005 stellvertretender Landesvorsitzender der CDU hier in Nordrhein-Westfalen und von 2019 bis 2015 Vorsitzender des Innenausschusses des Deutschen Bundestags. Ich denke mal, diese zwei, drei Punkte sollen für den Einstieg reichen. Kurz zu den politischen Schwerpunkten von Herrn Bosbach. Innen- und Rechtspolitik, insbesondere Themen wie innere Sicherheit, Zuwanderung und auch die Staatsfinanzen. Ich denke, das sollte für den Einstieg mal so reichen. Und wir haben uns da mal ein Thema rausgesucht von Herrn Bosbach. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt Wer glaubt uns noch? Das ist schon ein paar Jahre her, aber aktueller denn je, würden wir sagen, aus unserer Sicht. Und das ist der Anlass, weshalb wir heute einfach gerne mal mit Herrn Bosbach über dieses Buch und über die Themen in dem Buch sprechen wollen. Und da ist ein Thema, und zwar die Glaubwürdigkeit unserer Politiker. Die ist spätestens seit Corona auch ein bisschen in den Keller gerutscht. Und die erste Frage, Herr Bosbach, so zum Einstieg: Haben Ehrlichkeit und andere Werte in der Politik eigentlich ausgedient?
Also wenn es in der Politik generell keinen Anstand, keine Ehrlichkeit mehr geben würde, wäre ich schon seit 50 Jahren nicht mehr dabei oder gar nicht politisch aktiv geworden. Natürlich, ich kenne alle Vorwürfe, die man der Politik und den Politikerinnen und Politikern entgegenbringt, insbesondere den Berufspolitikern. Aber ich bin Anhänger der Methode, wenn du Kritik übst, bitte Ross und Reiter nennen. Natürlich wird man immer Beispiele finden, wo jemand aus welchen Gründen, mit welchen Motiven auch immer etwas sachlich Falsches gesagt oder gar gelogen hat. Aber daraus den Schluss zu ziehen, so sind sie alle in der Politik, ist ein klassischer Kurzschluss. Wenn ein Arzt operiert und macht einen ärztlichen sogenannten Kunstfehler, käme ich auch nicht auf die Gedanken zu sagen, alle Chirurgen taugen nichts.
Ja, da ist auf jeden Fall was dran. In der Corona-Zeit gab es aber auch die Diskussion auch um die Impfpflicht. Und jetzt kommen so langsam auch in der Politik und auch in den Medien kommen Themen hoch, dass es doch nicht so ganz sauber gelaufen ist in der Corona-Zeit. Und warum ist eigentlich kein Politiker so richtig einer unabhängigen Corona-Aufarbeitung interessiert? Es gibt, glaube ich, einen Untersuchungsausschuss, aber das kommt alles nur ganz langsam ins Laufen. Und an der einen oder anderen Stelle hört man aber immer wieder, ja, Masken, Impfdosen, da ist nicht alles so ganz sauber gewesen.
Also versucht man das mal zu sortieren. Die Impfpflicht war im Gespräch, ist aber nicht gekommen. Sie hatte im Bundestag keine Mehrheit. Ich hätte übrigens meine Hand auch nicht für die Impfpflicht gehoben, obwohl ich selber mehrfach geimpft bin. Es ist ein Unterschied, ob ich für Impfung werbe oder die ganze Bevölkerung verpflichten möchte. sich zwangsweise impfen zu lassen. Und Überraschung, es gibt bei den allermeisten Themen ganz unterschiedliche Meinungen, so wie in der Bevölkerung auch. So war es in der Politik auch. Da können Sie drei Kategorien bilden. Die einen waren immer schon für die Impfpflicht, die zweiten waren immer schon dagegen. Prominent Wolfgang Kubicki, der sich immer temperamentvoll dagegen ausgesprochen hat. Und dann gab es eine dritte Gruppe, und der bin ich auch mit großem Misstrauen entgegengetreten. Das waren diejenigen, die zunächst gegen eine Impfpflicht waren, dann umgefallen sind und hinterher so getan haben, als seien sie immer schon für eine Impfpflicht gewesen. Prominente Fälle: Karl Lauterbach und Olaf Scholz.
Ja, und auch Herr Lindner und die gesamte FDP, die ja auch immer wieder vor den Kameras das so erwähnt hat und dann plötzlich, sagen wir mal, 2 Tage nach der Wahl komplett anderer Meinung waren. Das.
Die FDP hat sich nie für eine Impfpflicht ausgesprochen.
Nee, aber Herr Lindner hat nach der Wahl dann gesagt, er könnte sich es jetzt vorstellen. Das ist das, was wir so als Durchschnittsbürger dann wahrnehmen und wo wir denken, also was hat sich denn jetzt da über Nacht verändert? Also.
Dann müssen Sie die Betroffenen fragen, da bin ich der falsche Gesprächspartner. Ich kann zu meiner eigenen Meinungsbildung und Entscheidungsfindung beitragen mit dem Versuch, das zu erklären, aber ich kann nicht in die Köpfe anderer Leute gucken.
Aber ist es so, vielleicht verstehen wir das auch komplett falsch, weil wir natürlich diese, ich sag mal, Berliner Blase auch gar nicht so richtig kennen. Wir schauen die Tagesschau und wir gucken Tagesthemen und die Talkshows. Dass man das vielleicht auch aus politischem Kalkül hier und da taktisch einsetzen muss, wie man das vielleicht im Sport eben auch macht, dass man da die Taktiken ändert, die dann aber im Endeffekt dadurch, dass wir sind ja nun nicht jeden Tag damit beschäftigt, dass wir haben ganz andere Jobs und ganz andere Themen, dass das bei uns dann entsprechend so rüberkommt.
Also das kann ich natürlich nicht ausschließen, dass auch ein taktisches oder wahltaktisches Kalkül eine Rolle gespielt hat. In diesem Fall halte ich das für eher unwahrscheinlich, denn wieso das? Also das Ja zu einer Impfpflicht der FDP plötzlich hätte helfen können, das erschließt sich mir nicht, weil gerade die FDP immer dagegen war. Die hat ja ohnehin es schon schwer gehabt, in der Demoskopie. Das war ja auch schon vor dem Ausscheiden aus der Koalition ein Drahtseilakt. Wieso das den Liberalen hätte helfen sollen, weiß ich nicht. Aber dass man sich auch bei Sachentscheidungen fragt, ist das jetzt klug, ist das geschickt? Also, wenn Sie so wollen, auch opportunistische Überlegungen anstellt. Das mag tatsächlich der Fall sein, ja.
Da würde mich mal interessieren, weil das wir absolut natürlich nicht wissen, ist wie, Sie haben ja vermutlich einen sehr, sehr ausgefüllten Tag, wenn man im Bundestag ist, von morgens bis abends, bis zum Wochenende und wahrscheinlich drüber hinaus. Also 7 Tage Woche ist wahrscheinlich nicht selten. Und man muss sich natürlich über viele, viele Fachgebiete dann ein Bild machen und muss sich dort einlesen. Was mich mal interessieren würde, wie wird man eigentlich informiert? Hat man noch Zeit zu recherchieren oder wird das alles aufbereitet? Liest man Pressetexte? Wird das von Mitarbeitern aufbereitet? Also wie muss man sich das als normaler Durchschnittswähler vorstellen?
Genau so, wie Sie das gerade erklärt haben. Anders als landsläufig vermutet, ist ja nicht jeder für alles zuständig. Dann würde man zwangsläufig scheitern. Sondern es gibt Fachausschüsse, in denen die eigentliche parlamentarische Arbeit sich vollzieht, in der Regel nicht öffentlich. Was danach stattfindet, ist ja dann öffentlich. Im Plenarsaal vor den Augen und Ohren der Öffentlichkeit, vor allen Dingen alle Abstimmungen. Und jeder Abgeordnete, das ist jedenfalls die Regel in den Fraktionen, bekommt dann ein bestimmtes Sachgebiet. Das nennt man dann die Berichterstattung für bestimmte Themen. Also mein erstes Fachgebiet war der Datenschutz, noch als der Deutsche Bundestag in Bonn war. Später, als ich dann die Leiter etwas hochklettern durfte, ob man im Innenausschuss, sind natürlich andere innenpolitische Themen dazugekommen. Aber das heißt noch lange nicht, dass man sie über alles das, was auf der Tagesordnung des Deutschen Bundestages steht, so umfassend informieren kann, wie es eigentlich sinnvoll oder gar notwendig wäre, weil dann müsste der Tag 240 Stunden haben und nicht nur 24. Das heißt, man konzentriert sich auf das, wofür man zuständig und verantwortlich ist. Das ergibt sich aus der jeweiligen Aufgabenzuteilung durch die Fraktionen. Und dann ist es wichtig, dass man sich nicht nur aus den Quellen informiert, die quasi amtlicherseits zur Verfügung stehen, vor allen Dingen in den sogenannten Drucksachen der Ministerien oder der Bundestagsverwaltung, sondern da muss man sie aus allen zur Verfügung stehenden Quellen informieren, Erkenntnisse schöpfen, denn auch Gesetzentwürfe haben ja immer eine bestimmte Intention. Sie werden ja von einem Referat geschrieben mit einer Begründung. Und diese Begründung soll dann den Gesetzestext tragen. Die Frage, gibt es noch andere Argumente? Und die muss man als Abgeordneter auch kennen, diese Frage, und muss sie auch beantworten können. Dafür musst du dich auch mit anderen Argumenten auseinandersetzen und dafür musst du dich breit informieren und nicht nur aus den amtlichen Quellen.
Sie haben in Ihrem Buch geschrieben, dass Politiker den Menschen besser zuhören sollten. Was müsste sich denn so bei Ihnen, was Sie jetzt gerade beschreiben, im politischen Alltag ändern, damit das den Politikern gelingt?
Also ich fand die Frage von Herrn Dr. Frese fand ich schon lustig, weil der Teil der politischen Arbeit, der die meiste Zeit gekostet hat, ist überhaupt nicht vorgekommen. Den haben Sie gar nicht erwähnt. Ich habe während meiner aktiven Zeit im Jahr so um die 20.000 Zuschriften bekommen. Habe ich alle gelesen, mehr oder weniger ausführlich beantwortet. Ich habe mich mit dem auseinandergesetzt, was die Menschen an Anliegen und an Fragen an mich herantragen, wohlwissend, dass nicht alle die gleiche Meinung vertreten. Der eine sieht es so, der andere sieht es anders. Es gibt auch oft für unterschiedliche Haltungen gute Argumente für beide Seiten. Aber die Absenderinnen und Absender wollen, dass sie von der Politik ernst genommen werden. Darüber habe ich mich bemüht und das waren, ich weiß nicht, 15, 20 Stunden jede Woche. Nur mit der Beantwortung von Bürgerpost. Das ist alles nicht öffentlich, wenn wir ehrlich sind, das interessiert auch keinen. Was einen interessiert, sind die Talkshow-Auftritte oder die öffentlichen Debatten im Bundestag. Das ist ein Bruchteil der politisch-parlamentarischen Arbeit, aber der auffällige Teil der Arbeit. Auf der anderen Seite ist für mich immer der Klassiker, wenn die Politik sagt, wir müssen die Bürgerinnen und Bürger mitnehmen. Dann bekomme ich immer Gänsehaut. Ich würde das Publikum erstmal fragen, ob die Damen und Herren überhaupt dahin wollen, wo die Politik hin will. Also wenn ich jemanden mitnehme, würde ich erst mal fragen, ob er denn mit der Richtung einverstanden ist. Wissen Sie, nach Wahlen, wenn man schlecht abgeschnitten hat, kommt dieser Satz sehr, sehr häufig. Wir müssen die Bevölkerung mitnehmen. Ja, vielleicht möchte die Bevölkerung da nicht, gar nicht dahin, wo die Partei A, B oder C unbedingt hin möchte.
Ja, was können wir denn tun oder was können die Parteien denn tun oder auch die Politiker, dass das Vertrauen wieder etwas zurückgewonnen wird der Bürgerinnen und Bürger?
Das politische Interesse ist unverändert hoch. Es ist nicht die Mehrheit der Bevölkerung, aber etwa ein Viertel sagt von sich selber politisch interessiert oder sogar sehr interessiert und auch gut informiert. Das ist die Selbsteinschätzung der Bevölkerung. Jetzt frage ich die beiden Gesprächspartner mal, wie viel Prozent der Bevölkerung sind denn Mitglieder einer Partei, in irgendeiner Partei?
Das ist eine gute Frage. Die kann ich nicht beantworten.
Etwa 1,5%. Das heißt, es gibt eine riesengroße Diskrepanz zwischen dem bundesweiten politischen Interesse und der Bereitschaft, sich in dieser oder jener Partei zu engagieren. Und da muss sich die Partei fragen, warum sind so viele interessiert, aber nicht bereit, sich zu binden oder gar aktiv zu engagieren? Dafür mag es eine ganze Menge von Gründen geben, aber meiner Überzeugung nach liegt auch ein Grund darin, dass viele Menschen das Gefühl haben, selbst wenn ich jetzt auch noch mitmache, ich kann sowieso nichts bewegen und nichts verändern. Und wenn die Parteien den Mitgliedern das Gefühl geben, die neu dazukommen, stellt euch erstmal hinten an, dann sind viele desillusioniert, weil sie verständlicherweise die Haltung einnehmen, wenn ich mich jetzt engagiere, dann möchte ich nicht nur zuhören, sondern ich möchte auch mitentscheiden und mitgestalten können. Das ist der eine Punkt. Dann gibt es noch einen anderen Punkt. Ich wehre mich wirklich immer gegen den Vorwurf, es wird gelogen. Was zu häufig vorkommt, ist die halbe Wahrheit. Also, dass man den unpopulären Teil weglässt, das ist dann keine Lüge, aber es ist auch nicht die ganze Wahrheit. Ich will nur ein Beispiel nennen, ohne jetzt Vorwurf an ihn, weil ich ihn wirklich von Herzen nicht nur gemocht habe, sondern heute auch noch mag. Dr. Norbert Blüm, die Rente ist sicher. Der Satz ist sowas von ambivalent. Also wenn damit gemeint ist, irgendeine Rente werden Sie immer bekommen, dann ist der Satz richtig. Es wird ja auch in Zukunft keiner einen Rentenbescheid kommen, in dem steht, Herr Sonnenberg, herzlichen Glückwunsch, das ist jetzt Ihr Rentenbescheid. Sie bekommen zukünftig 12,50 € Rente oder gar nichts mehr. Das wird es ja nicht geben. Aber gehört haben viele den Satz so, die Rente ist sicher in dem Sinne, wir brauchen keine tiefgreifenden Reformen. Jeder wird als gesetzliche Rente so viel Geld bekommen, dass er den erworbenen Lebensstandard auch im dritten Lebensabschnitt damit sichern kann. Insofern, wenn der Satz so verstanden wird, ist er falsch. Das ist das eigentliche, sonst hätte es ja nicht die Rentenreform gegeben. Das ist das eigentliche Problem, dass nur ein Teil der Wahrheit berichtet ist. Und das führt dann dazu, dass immer mit zeitlicher Verzögerung gesagt wird, also das hat sich aber vor ein paar Monaten oder ein paar Jahren ganz anders angehört. Und dieser Vorwurf ist meistens berechtigt.
Wie kommt es denn dazu, dass zum Beispiel, Sie haben es ja angesprochen, der Herr Dr. Blüm jetzt zum Beispiel diesen Satz genau so sagt? Hat er den oder sagt er ihn aus einem Überschwang heraus? Oder ist er wohl überlegt, dieser Satz? Oder könnte er den Satz zum Beispiel auch, wie Sie ihn uns gerade erklärt haben, auch den Medien oder auch im Fernsehen oder im Radio so sagen?
Also das war nun wirklich nicht aus der Hüfte geschossen, denn der Satz ist ja plakatiert worden. Und dann muss der Satz ja auch gedruckt worden sein, sonst hätte es ja die Plakate gar nicht gegeben. Also da müssen schon mehr Leute drüber geguckt haben als nur der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung. Ich gehe davon aus, dass sein Motiv war, dafür zu sorgen, dass es keine Verunsicherung in der älteren Bevölkerung gibt über die Zukunft der Rente. Also nach dem Motto, wie geht es jetzt? Wie geht es jetzt weiter? Dafür hätte ich sogar politisches Verständnis. Aber angesichts der demografischen Entwicklung unseres Landes war eigentlich, wir reden jetzt von den 80er Jahren, schon damals klar, dass die gesetzliche Rentenversicherung komplettiert werden muss durch private Altersvorsorge. Ein Beispiel oder ein Versuch war dann eben die Riester-Rente, kapitalgedeckte Vorsorge, betriebliche Altersversicherung und.
Ja, da können wir ja direkt mal anknüpfen an das Gespräch, Axel, das wir mit deinem Chef hatten, der einen sehr schönen Satz gesagt hat, nämlich, wir wissen, dass dieses Gesundheitswesen vor die Wand fährt, wir wissen nur nicht, wann das ist. Das heißt, die Ausgaben steigen, 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 aber wir haben nicht wirklich Konzepte für die Zukunft, wenn man jetzt an die nächsten Generationen denkt, wie wird das noch finanzierbar? Ich gebe mal so ein nicht Schlagwort, sondern eine Zahl mal rein, dass sich zum Beispiel die Ausgaben für Krebsmedikamente alle 7 Jahre in etwa verdoppeln. Eine Zahl, die von den forschenden Pharmafirmen kommt. Wenn man diese Zahlen so ein bisschen hochrechnet, da muss man sich ja fragen, wie man mit seinen Krankenkassenbeiträgen in 10, 15, 20 Jahren dieses System noch finanzieren wird. Ist es so, dass man solche großen Reformen auch gar nicht mehr durchbekommt heutzutage?
Welche großen Reformen?
Ja, zum Beispiel meine große Gesundheitsreform.
Ja, was wäre denn der Inhalt? Das kommt doch immer auf den Inhalt an. Wissen Sie, als ich angefangen habe mit Politik, war Reform Verheißung. Es wird besser, schöner, größer. Wenn heute die Menschen das Wort Reform hören, packen die sich sofort an die rechte Gesäßtasche, wo das Portemonnaie steckt, weil sie Angst haben, es wird teurer. Klammer auf. Das ist auch meistens noch richtig, Klammer zu. Also, wenn mir jemand sagt oder mich jemand fragt, bist du für eine Reform, möchte ich immer wissen, was soll wie reformiert werden. Danach kann ich sagen, ob ich dafür bin oder dagegen. Nehmen Sie jetzt mal gesetzliche Krankenversicherung. Ich selber war nie Privatpatient, ich war immer Kassenpatient, bin es heute auch noch. Also, du hast Beiträge, ich zahle ungefähr 1.100 € im Monat. Du hast Beiträge, du bekommst einen Arbeitgeberzuschuss, du hast einen Zusatzbeitrag, den musst du alleine bezahlen. Wenn die Beiträge immer weiter steigen, Dann können wir auch zusätzliche Ausgaben aus dem Gesundheitssystem finanzieren. Wir machen allerdings die Arbeit immer teurer, Lohnnebenkosten. Und das Nettoeinkommen der Betroffenen, die werden immer kleiner. Aber an Leistungseinschränkungen denkt doch kein Mensch. Die Patientinnen und Patienten werden vielleicht heilfroh sein, dass die Ausgaben für Krebsmedikamente gestiegen sind, weil es heute Therapiemöglichkeiten gibt, an die man vor 20, 25 Jahren noch nicht einmal gedacht hat.
Ja, das ist sicherlich richtig, aber wenn man sich den Gesundheitsstatus anguckt der Bevölkerung, dann wir pumpen immer mehr Geld rein, aber wir bekommen nicht unbedingt mehr Gesundheit dabei raus. Klar, werden wir älter, logischerweise, aber, und das ist nicht von der Hand zu weisen, wir werden eben auch immer früher chronisch krank. Und wir sind ja in der Prävention, ne? Wir sprechen auch in jedem Podcast darüber. Müsste man nicht einen Teil in diese Richtung mehr verschieben und Prävention erstmal definieren, was ist das überhaupt? Wir sprechen viel über Bewegungsmangel, wir sprechen viel über Ernährung und solche Themen. Und ist das nicht im politischen Fokus hier die Prävention? Ist es ein
Da
Thema?
sollten Sie mal mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages sprechen, mit dem ich nie angehört habe. Ich weiß nicht, was es dort im Einzelnen an Initiativen gibt, worüber dort im Einzelnen gesprochen wird. Alles, was ich in diesem Zusammenhang habe zur Kenntnis nehmen müssen, sind eher freiwillige Initiativen, also nicht gesetzlich verpflichtend oder gebunden, sondern freiwillige Initiativen. Zum Beispiel geht es zur Darmkrebsvorsorge, Krebsvorsorge oder Männer hier, Prostatakrebs. Wenn der Prostatakrebs früh erkannt wird, sind die Heilungschancen ja gar nicht so übel. Wenn er frühzeitig
Ja, klar.
erkannt wird, dann gibt es einzelne Maßnahmen der Krankenkassen. Also, dass über Prävention weder bei den Versicherern noch in der Politik gesprochen wird, das kann ich nicht bestätigen. Ich weiß, dann hat es noch Versuche gegeben, den Lebenswandel abzubilden, also Vorteile für diejenigen zu schaffen, die gesund oder gesünder leben als der Durchschnitt. Prämien für Nichtraucher oder ähnliches, alles kläglich gescheitert. Kann doch nicht den Krankenkassenbeitrag am Gewicht festmachen. Ja.
Axel, du bist mittendrin, du hast täglich damit zu tun.
Ja, also könnte man, glaube ich, schon. Also man könnte schon gewisse Regeln, glaube ich, könnte man schon aufstellen. Denn wir wissen halt, dass zum Beispiel jetzt bei Kindern auch die Diabetesrate steigt. Mein Kollege, der Jens, hat es ja gerade gesagt, also Bewegungsmangel. Und da kann man halt schon auch wissenschaftlich einen Zusammenhang auf jeden Fall darstellen. Und man könnte ja zum Beispiel sagen, jemand, der raucht, der hat bestimmte Werte, Blutwerte, bestimmte Vitalwerte, die man messen kann. Und dann könnte man sagen, pass auf, wenn die also nachgewiesenerweise ist Rauchen eine große Gefahr und ein Auslöser für Lungenkrebs. Ein großer. Man könnte jetzt zum Beispiel sagen, damit deine Beiträge auch zukünftig oder damit wir dich zukünftig behandeln müssen, zahlst du als Raucher mehr oder wenn du aufhören willst zu rauchen oder deine Vitalwerte sich verbessern, dann kommst du in einem Jahr wieder zu einem Check-up und dann bleiben die Beiträge stabil oder sinken oder wie auch immer. Ich glaube, so ein System könnte als Anreiz zum Teil auch funktionieren.
Müsste man dann ja unterscheiden zwischen dem, der einmal in der Woche eine Zigarette raucht und dem, der eine Packung pro Tag raucht.
Das kann man unterscheiden, weil die Nikotinwerte im Blut, die kann man messen und auch die Lungenfunktion.
Herr Sonnenberg, was meinen Sie wohl, warum die ärztliche Diagnose als Voraussetzung für die Eingruppierung in einem Tarif in der Politik noch nie ernsthaft erwogen worden ist? Was meinen Sie wohl? Woran das liegt? Weil die Politiker dämlich sind oder weil es praxisfremd wäre.
Ich glaube, keins von beiden. Also ich halte die Politiker nicht für dämlich und ich halte das aber auch nicht für praxisfremd, denn in anderen Ländern, also zum Beispiel im Gesundheitssystem in Japan, gibt es halt solche Diagnosen
Ansätze.
und solche Tests
In der PKV oder in der GKV?
in der GKV. Da gibt es sogar spezielle Programme von Arbeitgebern, die
Ja, das ist ja
Ja?
was anderes.
Ja,
Das ist
gut,
ja.
aber die Arbeitskraft erhalten zu wollen, da beteiligt sich dann auch der Arbeitgeber daran, dass zum Beispiel solche Untersuchungen getan werden.
Ja, das ist ja, der ist ja gesetzlich nicht verboten.
Das ist richtig, aber man könnte, ja, aber wenn das halt gesetzlich unterstützt würde, würde das wahrscheinlich noch eine größere Wirkung entfalten.
Ja, aber dann müssen Sie ja, wie viel haben wir? 90%, 70 Millionen untersuchen, um den Krankenkassenbeitrag festzulegen.
Naja, also wenn wir davon ausgehen, wie viel.
Und dann soll es preiswerter werden am
Ja,
Ende.
also man könnte ja zu so einem Check-up, Sie hatten es ja auch eben gesagt, auch bei gesetzlich Versicherten wird ja.
Ja, müssen wir jedes Jahr machen.
Ja, aber dann mache ich einmal einen Check.
Also, Herr Sonnenberg, ich drücke Ihnen alle verfügbaren Daumen. Gehen Sie in die Politik, werben Sie dafür, versuchen Sie eine Mehrheit zu bekommen.
Ich hätte mal einen guten Gedanken, hat ein sehr altehrwürdiger Ernährungswissenschaftler mal postuliert, dass wenn man die Besteuerung anders organisieren würde, wenn man beispielsweise Süßigkeiten anders besteuern würde
Das haben wir ja, das haben wir ja.
als Lebensmittel, die ich vom Markt, Marktgemüse etc., wenn man das ganz knallhart nach Verarbeitungsgrad besteuern würde, dann würde sich, und das sehen wir ja in einigen Ländern auch, zum Beispiel
Ja.
Chile hat das, Mexiko hat das
Da müssen
eigentlich.
wir gar nicht nach China gehen, gibt es in Europa auch. Zuckersteuer und ähnliches.
Gibt es in Großbritannien, ja, genau. Ja. Könnten wir auch machen. Spräche was dagegen?
Da spricht der. Sprechen Sie bitte mit den Mitgliedern des Gesundheitsausschusses. Also, Sie haben es richtigerweise gesagt, ich bin für Innenpolitik zuständig gewesen. Terrorbekämpfung, innere Sicherheit und anderes. Ich möchte mir keine Kompetenz anmaßen, die ich tatsächlich nicht habe. Sehen Sie mal, ich werde auch heute noch sehr, sehr häufig jeden Tag angeschrieben. Ich frage mich immer, warum nimmt man sich nicht die Zuständigen und Verantwortlichen? Das macht doch viel mehr Sinn, mit denen zu sprechen, die jeden Tag mit diesen Themen zu tun haben, als jemandem, der mit Migration, Integration und Terrorbekämpfung zu tun hatte.
Prinzipiell richtig, nur man erreicht diese Leute natürlich schwer, ne? Man kriegt das kaum.
Das sind 9 von 10 Antworten, wenn ich frage, warum ich, ja, die anderen antworten nicht. Ach so, jetzt weiß ich auch, warum ich zuständig bin. Ja.
Aber Axel, uns ging es ja eigentlich auch um was anderes, ne? Damit wir ein bisschen mehr verstehen, wie eigentlich so Politik abläuft. Ich will nochmal ein bisschen zurückgehen, auch in die Corona-Zeit. Ich glaube, da ist uns einiges verrutscht. Zum Beispiel habe ich mich persönlich sehr über die Aussage von Herrn Spahn geärgert im November 2021. Wir erleben gerade eine Pandemie der Ungeimpften und die ist sehr massiv. Das war also eine persönliche Diffamierung, also habe ich es empfunden. Man brauchte einen Sündenbock, der dafür verantwortlich war, obwohl das wissenschaftlich völlig unhaltbar war. Und dann wurde das übernommen, dann wurde das in die Talkshows getragen und plötzlich war das ubiquitär sozusagen. Alle gingen damit schwanger mit diesem Ausdruck. Er hat ja auch gesagt, wir müssen uns, wie hat er es nochmal genannt, wir haben uns einiges wieder gut zu
Wir
machen.
werden uns gegenseitig viel verzeihen müssen.
Genau, das war die Aussage. Und aber er ist dann nie wieder drauf eingegangen. Er hat ja diese ganze Lawine eigentlich losgetreten.
Ja, ich habe mir den Satz nie zu eigen gemacht. Ich habe den Satz sachlich für falsch gehalten. Müssen Sie jetzt mal mit Herrn Spahn sprechen. Allerdings, wir neigen dazu, das ist jetzt kein Vorwurf, ist nur eine Feststellung, nicht nur beim Thema Corona. Wir neigen dazu, mit den Erfahrungen von heute Entscheidungen aus der Vergangenheit zu bewerten. Fairerweise muss man sich bei der Entscheidungsfindung und deren Kritik oder Lob zurückversetzen in den Zeitpunkt, in dem die Entscheidung getroffen worden ist, in den damaligen Erkenntnisstand. Dann kommt man zu einer fairen Beurteilung.
Ja, das habe ich auch schon häufiger gehört, diese Argumentation. Aber es gibt ja Länder, die haben es komplett anders gemacht. Zum Beispiel, wir haben hier mit Schweden
Ein
telefoniert
ganz
damals.
buntes Bild, ja.
Und die haben zum Beispiel, und selbst Ärzte haben uns gesagt aus Schweden, was ist eigentlich da los bei euch in Deutschland? Die haben das überhaupt nicht verstanden. Also auch die Schweden haben eine relativ hohe Impfquote, aber man hat dort Menschen nicht genötigt, man hat das halt frei empfohlen und viele haben das ja auch genutzt, keine Frage. Ich glaube, die Impfquote war sogar höher als bei uns, weil bei uns dann irgendwann dadurch, durch diese, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, Nötigung, eben auch immer mehr eine Impfskepsis aufkam und aus diesem Impfskepsis wurde dann eben auch Sie haben das auch in Ihrem Buch beschrieben, ne? Corona-Leugner und diese ganzen Briefmarken, die man dann aufgeklebt bekam, wovon es sicherlich auch diese Leute gegeben hat, keine Frage. Aber ich würde mal behaupten, dass viele, viele aus der Mitte kamen und auch gerne wieder in die Mitte sozusagen zurückkommen würden, wenn man es mal politisch so ausdrücken will, die einfach enttäuscht sind über das, wie damals über bestimmte Gruppen gesprochen wurde.
Ja, auch zu Recht. Die Politik hat zwei Gruppen gebildet. Das waren die einen, die Braven, die ohne großes Murren oder gar Nachfragen allen Empfehlungen sofort gefolgt sind, die natürlich alternativlos richtig gehalten haben. Und wer nicht zu dieser Gruppe gehörte, das war der Aluhutträger, der Verschwörungstheoretiker, und der Impfverweigerer, der Corona-Leugner. Und das war falsch. Die gab es auch, haben Sie völlig recht. Es gab aber auch eine dritte Gruppe. Und diese dritte Gruppe hat nicht die Existenz oder Gefährlichkeit geleugnet, sondern hat nach der Verhältnismäßigkeit und Sinnhaftigkeit der Maßnahmen gefragt. Ich habe auch manches jetzt mal als normaler Bürger nicht mehr verstanden. Ja, also nach 22.10 Uhr dürfen sich noch 6 Personen aus 7 Haushalten treffen, die aber nicht verwandt oder verschwägert sein dürfen. Joggen im Freien mit Masken, da war ich raus. Das habe ich alles nicht mehr verstanden. Ich hatte auch nie das Gefühl, dass das wirklich dazu beiträgt, die Pandemie einzudämpfen. Aber alleine schon die Tatsache, dass sie richtigerweise gesagt haben, das eine Land hat so gemacht und das andere Land anders, zeigt ja schon, dass sich alle unsicher waren. Mein Lieblingsbeispiel sind die USA, South und North Dakota. Liegen nah beieinander, etwa gleiche Sozialstruktur, gleiche Einwohnerzahl, zwei völlig verschiedene Wege. Ich sag mal, so wie Deutschland und Schweden. Und die Ergebnisse am Ende waren gar nicht so groß unterschiedlich. Jedenfalls war nicht feststellbar, dass der restriktivere Weg zu einer niedrigeren Infektionsrate geführt hat. Man muss aber auch betonen, es gab kein historisches Vorbild. Am Anfang wurde immer zurückgegriffen auf die spanische Grippe vor über 100 Jahren. Die gesellschaftlichen Verhältnisse konntest du gar nicht eins zu eins auf heute übertragen. Wenn die Politik konfrontiert wird mit Ereignissen, die es schon einmal gab, dann greift man gerne zurück auf die damaligen Ergebnisse. Was ist gut, was ist nicht gut gelaufen? Dass vieles nicht gut gelaufen ist, können wir ja heute besichtigen bei den zivilrechtlichen Auseinandersetzungen zwischen den Maskenlieferanten und der Bundesrepublik Deutschland. Sind ja vor allen Dingen kleine und mittelständische Betriebe betroffen, die seit Jahren, seit vielen Jahren auf ihr Geld warten. Wir reden ja mittlerweile auch von Zinsforderungen im, Achtung, Milliardenbereich, die dem Bund drohen.
Wahnsinn.
Jetzt gibt es so eine Nichtzulassungsbeschwerde, die muss vom BGH entschieden werden, aber die Prozessrisiken für den Bund dürften größer sein als die Risiken für die Kläger. Und wissen Sie warum? Weil der Bund sich völlig verkalkuliert hat, in einem viel zu großen Umfang Masken beschafft hat, vor allen Dingen im Open-House-Verfahren, und die damit verbundenen Risiken und Schäden sollen jetzt abgewälzt werden auf diejenigen, die man damals händeringend darum gebeten hat, Masken zu liefern. Also das ist ein Teil, der auch mich stört, obwohl ich gar nicht betroffen bin, weder als Mensch noch als Anwalt noch als Politiker. Also wenn Sie sagen, Leute, da ist aber auch viel schiefgelaufen in der Zeit der Pandemie. Ja, das stimmt. Deswegen wundert mich auch, warum sich viele mit so einer Aufarbeitung schwer tun. Ich bin gar nicht für einen Untersuchungsausschuss. Wir brauchen keinen auf der Anklagebank. Aber eine Enquete-Kommission, die sich mit der Frage beschäftigt, was war gut, was war falsch, haben die Einschätzungen, die wir gehabt und die zu Entscheidungen geführt sind, haben die erhoffte Wirkung gehabt, ja oder nein? Was lernen wir für zukünftige Fälle? Was daran so schwer sein soll an der Aufarbeitung, ich verstehe das nicht.
Das verstehen wahrscheinlich viele nicht. Ich habe gerade noch eine Frage zu dem, was Sie ausgeführt haben. Sie hatten gesagt, bei der Maskenbeschaffung im Open-House-Verfahren. Was heißt das? Nur für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
Ja, wer liefern möchte, darf auch liefern, kann auch liefern. Normalerweise wird ja ausgeschrieben, dann werden Angebote eingeholt, dann ermittelt man, wer ist der wirtschaftlich günstigste Bieter, dann gibt es einen Zuschlag. Wer den Zuschlag nicht bekommt, geht möglicherweise vor Gericht. Das dauert. Und in diesem Verfahren wollte man sozusagen sicherstellen, dass Händler und Hersteller wissen, egal was wir liefern, also vorausgesetzt die Qualität stimmt, also ist auch die bestellte Ware, der Bund nimmt sie ab und bezahlt. In vielen Fällen war es der Fall, in sehr vielen Fällen, aber auch gerade nicht der Fall. Und in den meisten Fällen hat der Bund bislang vor Gericht verloren. Am Ende wird das dem Steuerzahler, wenn das bei dieser Rechtsprechung bleibt, sehr teuer kommen.
Lassen Sie noch mal einmal zurückkommen auf das Buch, beziehungsweise eben hatten wir gerade schon auch so über Politiker über Politik gesprochen, gerade bei den Parteien. Wie viele Menschen interessieren sich für Politik und wie viele sind letztendlich in einer Partei? Und Sie schreiben auch in Ihrem Buch, dass wir keine Politikverdrossenheit haben. Das stimmt, ne? 25% sind interessiert, sondern eine Politikerverdrossenheit. Wie erklären Sie den Unterschied und wie erklären Sie das, wo kommt das her, dass wir zwar interessiert sind in Politik, dann aber gleichzeitig eine Politikerverdrossenheit haben?
Also, das ist schon ein Unterschied. Hätten wir Politikverdrossenheit, dann würden ja die Zahl derjenigen, die politisch interessiert sind, rapide zurückgehen. Nee, die Zahl ist aber über viele Jahre hinweg konstant. Aber die Zahl derjenigen, die in die Parteien eintreten, sich dort für längere Zeit binden und engagieren, gehen kontinuierlich zurück. Als ich in die CDU eingetreten bin, da hatten die beiden großen Volksparteien alleine knapp 1 Million Mitglieder. Alleine, ohne alle anderen Parteien. Das hat sich ja mehr als halbiert. Und ich habe es gerade schon angedeutet, es ist das Gefühl, doch nichts bewegen zu können. Es ist das Gefühl, die Politik sagt uns doch nur die halbe Wahrheit. Und viele sind, und das ist auch nicht ganz falsch, nehmen Sie mal das Thema Migration und Integration, der Meinung, die Politik entscheidet zu oft das, was die Mehrheit der Bevölkerung nicht möchte.
Und wie ist es tatsächlich? Also entscheidet denn auch die Politik oder anders gefragt, hört die Politik den Bürgerinnen und Bürgern genug zu?
Also das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich habe ja schon vor einer Viertelstunde gesagt, für mich war immer das Lesen, die Beantwortung von Bürgerpost ein ganz wichtiger Teil der Arbeit, Bürgersprechstunden, und zwar nicht, wie das heute beliebt ist, online, sondern face to face. Ja, ein Deutsch ins Grundgesetz, also die Möglichkeit geben, sich persönlich kennenzulernen und zu unterhalten. Die Menschen wissen ziemlich genau, Politiker können nicht jeden Wunsch erfüllen. Wir können nicht allen Anliegen Rechnung tragen. Das geht gar nicht. Aber die Anliegen ernst nehmen und da, wo man helfen kann, auch tatsächlich helfen, das bringt verloren gegangenes Vertrauen in die Politik zurück. Und vor allen Dingen ganz wichtig, keine Versprechungen machen, die du nicht halten kannst.
Ich habe noch mal so eine persönliche Frage. Wir haben ja gerade auch so über Corona gesprochen. Da gibt es bestimmt auch für Sie, Sie haben ja auch gesagt, Sie stehen nicht hinter allen Entscheidungen. Da gibt es für Sie bestimmt ja auch Enttäuschungen oder auch Rückschläge. Wie gehen Sie da persönlich so in der Politik mit diesen Enttäuschungen oder auch Rückschlägen um?
Also ich war zweimal Corona infiziert und vor allen Dingen beim zweiten Mal war ich mir sehr, sehr sicher, dass mein örtliches Gesundheitsamt zuallererst mich anrufen wird, um zu kontrollieren, ob ich auch tatsächlich zu Hause bin. Ich bin 7 Tage tapfer zu Hause geblieben und kein Mensch hat mich angerufen. Also das war schon eine Enttäuschung, denn ich gehörte zu denen, die zwar infiziert waren, aber wenn man es mir nicht gesagt hätte, hätte ich es auch nicht gewusst. Ich hatte ja nichts. Also, wenn Sie in die Zeit zurückversetzen, meine Tochter war ja Teilnehmerin bei Let's Dance und ich wollte ins Publikum und musste mich testen lassen. Und da hat man mir gesagt, netter Versuch, der Tochter vor Ort zuzujubeln, aber du hast Corona. Wenn man es mir nicht gesagt hätte, hätte ich es gar nicht gewusst. Dann fällt es übrigens schwer, zu Hause zu bleiben, weil man ja doch mal ab und zu ausbüchsen möchte. Aber wissen Sie, von einem Vorwurf möchte ich mal die gesamte Politik über Parteigrenzen hinweg befreien. Ich treffe zu viele Leute, die der Meinung sind, auf der einen Seite die Bürgerinnen und Bürger, auf der anderen Seite die Politiker. Wir sind genauso Menschen wie alle anderen auch. Wir stehen beim Bäcker in der Schlange, beim Tanken, wir unterhalten uns auf der Straße so wie andere Leute auch. Wir haben einen seltenen Beruf. Das stimmt. Aber dass wir weitgehend befreit sind von der Kenntnis des Alltages, das stimmt nicht.
Wir haben ja gerade auch viel so über Kritik gesprochen, Kritik an der Politik, Kritik auch an Politikern. Was macht Ihnen denn trotz dieser ganzen Kritik Hoffnung auch für die Zukunft in Deutschland, dass es wieder besser wird oder dass das, sagen wir mal, das Gefühl der Menschen wieder besser wird?
Ja, also das sind zwei verschiedene Dinge. Beide sind aber wichtig, denn die Wirtschaft, alter Lehrsatz, besteht zu 50% aus Psychologie. Wer keine positive Zukunftserwartung hat, hält auch sein Geld eher fest. Dann tut es das Sofa noch ein Jahr. Oder das Auto fährt man noch, obwohl man auch gerne ein neues hätte, sich es vielleicht leisten könnte. Aber wer nicht weiß, ob der Arbeitsplatz sicher ist, hält sein Geld erstmal zurück. Wir haben doch in der Vergangenheit auch bewiesen, dass wir auch aus schweren Situationen gut herauskommen. Denken Sie mal an die Wirtschaftsfinanzkrise 2008, 2009, die haben wir wesentlich besser bewältigt als viele andere Staaten. Wir haben eine gute Sozialpartnerschaft, Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Wir haben einen gefestigten Sozialstaat. Wir haben einen funktionierenden Rechtsstaat. Jetzt wird der ein oder andere aufstöhnen und wird sagen, ich habe aber meinen Prozess verloren. Ja, kann sein, aber das heißt ja nicht, dass der Rechtsstaat demoliert ist in Deutschland. Vielleicht hatte die andere Seite bessere rechtliche Argumente. Also es gibt vieles, was für uns selbstverständlich ist, aber gleichzeitig für die meisten Menschen auf der Welt nicht. Wir übersehen ja oft, dass der größte Teil der Bevölkerung nicht das Glück hat, in Demokratien zu leben, wie beispielsweise in der Bundesrepublik Deutschland oder im Herzen Europas. Also platt, aber nicht falsch, bei allem Kummer, allen Problemen. Unterm Strich ist es immer noch ein Glück, in Deutschland geboren zu werden, hier leben zu können. Uns geht es immer noch besser als den meisten Menschen auf der Erde, auch wenn wir das selber nicht so sehen.
Sind wir also zu kritisch und zu, naja, diskutieren wir auf hohem Niveau und nehmen oder schätzen nicht mehr das, was wir eigentlich haben?
Ja, vielleicht neigen wir, das hat nicht so sehr mit Politik zu tun, als mit der Einstellung von uns Menschen in Deutschland. Vielleicht neigen wir zu sehr zur Betrachtung, das Glas ist halb leer. Andere würden sagen, Mensch, das Glas ist doch halb voll. Und der Rheinländer sagt, ist mir egal, ob halb leer oder halb voll, ich muss sowieso trinken, was drin ist. Sie sehen es auch bei unserem Verhältnis zum Staat. Es gibt routinemäßig Umfragen über das Verhältnis Bürger zum Staat. Wer ist für dein persönliches Wohlergehen verantwortlich? Sagen zwei Drittel der Amerikaner, ich. Ein Drittel sagen der Staat. In Deutschland genau umgekehrt. Zwei Drittel sagen der Staat, nur ein Drittel sagt ich. Damit bringen wir dem Staat eine Erwartungshaltung entgegen, die der Staat praktisch nur unterbieten kann. Da würde ich allerdings der Politik auch eine Mitschuld geben, weil wir oft Versprechungen machen, die wir gar nicht halten können, die wir vielleicht halten wollen, aber wir sind dazu nicht in der Lage. Objektiv nicht. Nicht, weil es an der geistigen Fähigkeit fehlt, aber wir bauen einen Erwartungshorizont auf, den wir zu häufig unterbieten und das führt dann zu Enttäuschung in der Bevölkerung. Ich habe mal, als ich Krautkönig wurde in Versen, habe ich mal launig gesagt, ich verspreche Ihnen gar nichts, aber das halte ich auch. Also weniger versprechen, aber das auch halten, ist besser als viel versprechen und das Versprechen zu unterbieten. Dann sind die Menschen enttäuscht.
Was können wir denn tun, damit sich das Verhältnis wie in den Vereinigten Staaten ein Stück weit dreht? Also nicht direkt das Verhältnis zwei Drittel, ein Drittel, aber dass wir ein Stück weit weiter in die Situation rutschen, dass wir uns selber verantwortlich fühlen für unsere Situation.
Ich glaube, dass das mehr mit Erziehung und Beruf zu tun hat als mit Politik.
Darf ich kurz mal gleich schon einen Satz ergänzen? Also, wir haben das ja in der Corona-Zeit auch erlebt, dass so der Diskurs, diese Auseinandersetzung, die wir aus der Wissenschaft kennen, ja, da ist man ja immer anderer Meinung, beziehungsweise guckt ganz kritisch auf das, was jemand publiziert hat. Wir haben mal diese unabhängigen Publikationen, man weiß überhaupt gar nicht, wer das im Prinzip kritisiert. Das ist ja so die Keimzelle der Wissenschaft im Grunde. Auch da gibt es Narrative, keine Frage. Auch da rennt man 30 Jahre in die eine Richtung und dann merkt man, das war falsch mit dem Cholesterin. Also wir brauchen irgendwo einen anderen Ansatz. Aber da habe ich das so wahrgenommen, dass dieser Diskurs eigentlich überhaupt nicht mehr zulässig ist. Viele sind dann irgendwie in den alternative Medien gerutscht und dann ist diese Lagerhaltung im Prinzip auch entstanden. Und ich sage mal, diese beiden Lager haben sich dann eigentlich auch nicht mehr verstanden. Jetzt haben wir ja die Möglichkeit, jetzt hat sich alles ein bisschen entspannt, auch wieder, ich sage mal, die Stühle wieder enger zusammenzurücken und wieder in die Mitte zu kommen und die Diskussion auch wieder in Gang zu bringen, auch wenn man dreifach geimpft, ungeimpft oder Corona-Leugner in Anführungsstrichen war oder hat diesen Aluhut aufbekommen damals. Nichtsdestotrotz muss man ja wieder in den Diskurs kommen und wieder miteinander reden. Ich erlebe das auch im privaten Bereich. Also mit manchen Menschen kann man darüber heute gar nicht reden, weil diese Fronten sind so verhärtet, dass man damit irgendwelche Emotionen sofort wieder aufbaut und deswegen lassen wir das lieber und sprechen eigentlich gar nicht mehr drüber.
Also, was glauben Sie, wie vertrauensbildend es wäre, wenn mal die eine Politikerin oder der eine Politiker sagen würde, ich sehe das heute anders. Wir haben Entscheidungen getroffen im besten Wissen und Gewissen, aber ich würde sie nicht noch einmal treffen. Das wäre vertrauensbildend. Das fällt vielen unfassbar schwer, weil sie sich nicht vorhalten lassen möchten. Da hast du aber einen Fehler gemacht. Ich glaube aber, dass das Eingeständnis des Fehlers für mehr Vertrauen sorgt als das Leugnen, wenn die Leute die Sache sowieso anders betrachten.
Was würde denn passieren, wenn das jetzt jemand machen würde?
Also aus meiner Sicht gar nichts. Es kann gar nichts passieren, weil ich auch niemanden auf die Anklagebank setzen möchte. Aber ich möchte nicht, dass so getan wird, als wenn alles, Sie wissen, wen ich meine, alternativlos richtig gewesen wäre, sondern die Politik hat, das hat auch die Rechtsprechung gesagt, einiges ist ja korrigiert worden durch die Rechtsprechung, aber die meisten Klagen sind ja gescheitert. Das liegt daran, dass die Rechtsprechung, auch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes sagt, ein ganz interessantes Wort, die Politik hat eine Einschätzungsprärogative. Und die kann nicht durch ein Gericht ersetzt werden. Also du beschließt eine bestimmte Maßnahme und dann kommt die Frage, Sinn und Zweck der Vorschrift. Und da stellt sich die Politik etwas vor. Eben hier Reduzierung der Infektionszahlen bei Corona. Die Politik sagt, wir entscheiden A und das wird zu geringeren Infektionsraten führen. Das ist die Einschätzungsprärogative, die nicht justiziabel ist. Jetzt stellt sie aber nach 2 Jahren heraus, die Einschätzung war falsch. Was ist eigentlich so dramatisch daran zu sagen, mit den Erkenntnissen von heute würde ich die Entscheidung nicht noch einmal treffen? Aber da tun sich viele schwer.
Naja, die das machen, also wir haben zum Beispiel zwei Professoren interviewt in zwei Episoden, die haben jetzt gerade wieder eine neue Studie rausgebracht. Das sind also wirklich Statistik- und Mathematik-Nerds und die nehmen sich die offiziellen Zahlen und ich weiß gar nicht, wie sie es machen, aber sie gehen statistisch da mit unheimlich feiner Klinge daran. Und jetzt sind da zum Beispiel Daten auch bestätigt worden, wo man sagen muss, okay, da muss eigentlich die Politik, ich meine damit nicht die AfD, sondern die Politik muss hellhörig werden. Leider ist es dann immer irgendeine Ecke, die da hellhörig wird, um wahrscheinlich damit bestimmte Benefits oder bestimmte Lager auch entsprechend zu bedienen. Aber das müsste doch eigentlich aus der Mitte kommen, wie Sie das gerade auch gesagt haben. Okay, jetzt haben wir neue Erkenntnisse, die sich fundamental von denen abweichen, die zum Beispiel die WHO-Zahlen vor 5, 6 Jahren, damit wir für die Zukunft, das haben Sie ja gerade auch erwähnt, dann entsprechend vorbereitet sind und wir aus dieser Situation, denn sie war nun mal auch einmalig, auch wirklich lernen und wissen, was in dem Moment dann auch zu tun ist.
Deswegen sage ich ja, ich habe überhaupt keine Probleme mit einer Enquete-Kommission. Nur trennen Sie sich bitte von dem Gedanken, die Wissenschaft. Auch in der Wissenschaft gibt es ganz unterschiedliche Meinungen. Ich habe in meinem Leben einige Dutzend Sachverständigenanhörungen jetzt in anderen Bereichen geleitet und moderiert. Und dann denkst du, jetzt sagt dir die Wissenschaft, wie es wirklich gehen sollte. Und am Ende vertreten 10, 9 verschiedene Meinungen. Und dann bist du am Ende genauso verwirrt wie vorher, nur auf einem intellektuell höheren Niveau.
Lassen Sie uns noch einmal zu Ihrem Buch Totalausfall kommen. Ein Punkt interessiert mich da. Das passt vielleicht genau auch hier rein. Sie sprechen da zum Teil von gravierenden Fehlentwicklungen in Deutschland. Welche von diesen Fehlentwicklungen halten Sie denn für die dringendsten und warum?
Ich halte keine Fehlentwicklung für dringend, sondern für bedenkniserregend. Kleiner Scherz jetzt von mir. Wir verlieren in Deutschland den Zusammenhang zwischen der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit unseres Landes und der sozialen Leistungsfähigkeit. Olaf Scholz hat auf dem SPD-Bundesparteitag gesagt, der Wohlstand in unserem Land basiert auf dem Sozialstaat. Falsch. Der Wohlstand basiert auf dem Fleiß der Menschen und auf der Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft. Und ein funktionierender Sozialstaat basiert auf der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit eines Landes. Und zu glauben, wir können bei nachlassender wirtschaftlicher Konkurrenzfähigkeit den Sozialstaat immer weiter ausbauen, das wird nicht funktionieren. Das ist ein echter Fehler der Ampel gewesen, zu glauben, mit Maßnahmen, die die wirtschaftliche Basis unseres Landes schwächen, zeitgleich den Sozialstaat ausbauen zu können. Das wird nicht funktionieren.
Was ist die Konsequenz daraus? Also was wird
Haben
Ihrer
wir aber
Meinung?
Mittwoch im Kabinett beschlossen. Ein ganzes Paket zur Förderung von Investitionen in Deutschland. Eine andere Baustelle trägt die Überschrift Entbürokratisierung, Staatsmodernisierung. Eine andere Baustelle, eine andere Energieversorgung, insbesondere mit Senkung der nicht nur für Haushalte, gerade für die Industrie zu hohen Strompreisen. Also der ganze Koalitionsvertrag Union und SPD hat ja einen roten Faden und das ist Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland.
Ja, Axel, da wären wir wieder bei der Hoffnung, dass sich das bessert.
Ja, auf jeden Fall. Abschlussfrage. Gibt es ein Thema, das Ihnen persönlich besonders am Herzen liegt, aber das in der öffentlichen Debatte eigentlich wenig oder kaum Beachtung findet?
Ja und nein, es hat einmal eine große Beachtung gefunden und das Wahlergebnis hat dann die Erwartungen nicht nur gedämpft, sondern auf null reduziert, nämlich eine Steuerreform, die diesen Namen wirklich verdient, einfacher, transparenter, gerechter. Wir haben in Deutschland ein hochkompliziertes Steuerrecht. Auf der einen Seite hochkompliziert durch eine im internationalen Maßstab unfassbar hohe Regelungsdichte. Dazu kommen noch die Rechtsprechung der Finanzgerichte und des Bundesfinanzhofes. Wir haben relativ hohe Steuersätze, haben wir viele Ausnahmen und Ausnahmen von den Ausnahmen. Und das ist jetzt schon fast rechtsphilosophisch, aber ist meine Überzeugung, wenn ein Rechtsgebiet dermaßen kompliziert wird, dass du ohne professionelle Hilfe gar nicht mehr durchsteigst, dann ist es am Ende ungerecht. Es ist ungerecht, denn der Bürger muss die einzelnen rechtlichen Regelungen, denen er unterworfen ist, wenn schon nicht kennen, dann wenigstens verstehen und nachvollziehen können. Professor Kirchhoff hatte sich mal darum bemüht, ist dann vom Kanzler Schröder im Wahlkampf geschmäht worden als der Professor aus Heidelberg. So nach dem Motto, von dem lassen wir uns doch nichts sagen, aber das Thema sollte auf der politischen Tagesordnung bleiben.
Denke ich auch. Und ich glaube, Herr Merz war doch derjenige Politiker, der vor einigen Jahren
Ja, Bierdeckel werden
den
wir nicht
Bierdeckel.
schaffen, aber einfacher, transparenter, gerechter wäre schon
Ja,
gut.
das wäre schön.
Ja, es wäre schön, ich hätte fast gesagt, wenn Ihr Podcast viele interessante Hörerinnen und Hörer, die sich wirklich für Politik interessieren und auch vielleicht nicht jetzt mit einer Partei, aber mit den politischen Themen identifizieren, animieren könnte, selber in die politische Arena zu steigen. Kann jetzt nicht jeder Berufspolitiker werden, aber Durchschnittsalter der CDU-Mitglieder ist 61. Bei der SPD ist es nicht anders. Ist ja nicht so, dass wir Austrittswellen haben, aber das, was oben ausscheidet, wächst unten nicht mehr nach. Und keine Staatsform lebt so sehr vom Mitmachen aller wie die Demokratie. Und deswegen bitte ich zumindest den einen oder anderen runter von der Tribüne und rauf auf den Platz.
Vielen, vielen Dank. Das war ein schönes Schlusswort. Herr Bosbach, vielen, vielen Dank, dass Sie bei uns im Podcast waren. Vielen Dank auch Jens, dass du wieder dabei warst. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank auch, dass ihr wieder dabei wart. Vielen Dank. Bleibt uns wie immer gewogen und vor allen Dingen bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.
Alles Gute, herzlichen Dank.
Ciao.
Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.